Hallo Philipp, was gibt dir mehr Energie? Eine verrückte Cheerrunning Zone wie in Notre Dame de la Gorge oder ein einsamer Gipfel ganz allein?
Hola Christian, ich würde den Gipfel bevorzugen, hätte aber gerne ein paar Freunde dabei.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Dollar rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the world on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jornet!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Ich bin Christian und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er kommt aus Südtirol, ist 32 Jahre alt, ist Vollzeit-Trailrunning-Profi und hat schon 6 Siege und Top-Platzierungen erreicht. Kürzlich hat er beim UTMB nach 3 DNFs in Folge zum ersten Mal die Runde um den Mont Blanc geschafft. Ob er mit seinem Ergebnis zufrieden ist und warum er glaubt, dass seine besten Tage als Trailrunner vielleicht sogar noch vor ihm liegen, das alles besprechen wir heute. Herzlich willkommen, Philipp Außerhofer.
Hola, vielen Dank für die nette Einleitung. Es freut mich, mega dort zu sein.
Ja, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Lass uns vielleicht mal ganz aktuell einsteigen, weil es ja noch nicht lange her ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, du bist nun endlich UTMB-Finisher. Beim 4. Anlauf hat das geklappt. Glückwunsch natürlich dazu. Aber ich habe so rausgehört, so richtig zufrieden mit deinem Ergebnis bist du aus sportlicher Perspektive nicht, oder?
Ja, du sagst ganz treffend. Es ist noch nicht lang her, es sind noch ja 1000 Emotionen, Gedanken, Eindrücke, die immer noch irgendwie zum Verarbeiten sein. Es war ja extrem emotional, es war extrem, ja, wirklich ein großer Kampf. Und es ist ganz klar, als Athlet bin ich nicht zufrieden, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Es ist nicht das, wofür ich trainiere, wofür ich ein Jahr lang eigentlich so viel, will ich sagen, unter Anführungszeichen aufgeopfert habe, wofür ich so viel gegeben habe, so viel geändert habe, investiert habe. Da erwarte ich mir mehr, ich weiß, dass ich mehr kann. Das habe ich auch gezeigt, ich war mutig am Anfang vom Rennen, habe echt einen super Start gehabt und habe dann einfach als Athlet, und das muss ich mir ankreiden, riesengroße Fehler gemacht und die tun mir halt so brutal weh, weil ich mir nicht gedacht hätte, dass mir das so passiert, weil ich würde mich schon selber als Bergkind bezeichnen, als einer, der in die Berg aufgewachsen ist, der ja von klein auf da unterwegs war und dass mir sozusagen dann der Berg, das Wetter und die Bedingungen zum Verhängnis wären, oh, das ist natürlich bitter und das tut weh, aber der Ultrasport ist so, er ist brutal hart. Und ich bin auf der anderen Seite dann wieder als Philipp, der 3-mal gescheitert ist, der auch wegen dem Rennen angefangen hat mit dem Wettkampflaufen, weil davor wollte ich eigentlich vom Wettkampf an sich nicht so viel wissen, aber für das Rennen, das hat mich gezogen. Das war irgendwie so ein Full-Circle-Moment. Da hat sich ein Kreis geschlossen, da ist was zusammengekommen. Und deswegen würde ich sagen, so der Philipp, der da über die Ziellinie gelaufen ist, der ist ein anderer, wie der gestartet ist, weil für den hat das eine riesengroße Bedeutung und ich bin davon überzeugt, dass für die Zukunft mir das extrem weiterhilft, die Erfahrung.
Ja, du hast jetzt von Fehlern und falschen Entscheidungen gesprochen, das hast du auch auf Instagram geschrieben. Du hast geschrieben, I made wrong calls and threw my race away, also auf Deutsch. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen und habe mein Rennen damit weggeworfen. Was genau meinst du damit? Welche falschen Entscheidungen waren das?
Tatsächlich die Ausrüstung. Ich war zu minimalistisch, ich war zu überzeugt davon, dass ich ja vielleicht aber riskieren kann. Natürlich, im Elitefeld ist man sehr minimalistisch unterwegs. Es ist alles reduziert aufs Nötigste. Und ich habe mich für ein Outfit entschieden, für eine Jacke entschieden, die regendicht ist, die sehr, sehr leicht ist und die für die Bedingungen, also es hat ja wirklich in strömenden Regen geregnet, es hat dann angefangen zu schneiden und dann ist noch ein richtiger starker Wind gekommen und für die wurde nicht optimal. Für die habe ich mich aber entschieden, bewusst. Es war eine bewusste Entscheidung, eine Jacke zu nehmen, die ich über die Weste tragen kann. Und in dem Moment, wenn ich dann so ausgekühlt bin und ausgefroren bin, habe ich nicht mehr die Möglichkeit gehabt, sozusagen zu meiner Hose und zu den Rest von den Sachen zu kommen, weil das ja alles unter der Jacke war. Und wenn du die Finger schon nicht mehr bewegen kannst, die Überwindung auch zu bringen, sozusagen, oder die zu überwinden und die Jacken auszuziehen, um damit du die Hose, also das war mir einfach, ich hätte echt Angst gehabt, dass ich mir die Jacken nicht mehr anziehe. Und es war wirklich eine Grenzerfahrung, die ich so noch nie gemacht habe, am Col de la Seine. Ich habe mich tatsächlich ins Biwak retten müssen. Da war so eine Metallbüchse von Kontrolleur. Und ich bin dann da geguckt mit Rettungsdecke und Decke von ihm, komplett unterkühlt. Habe auch über Stunden nichts mehr gegessen, weil ich einfach kein Gel aufgebracht habe, weil ich ja in dem Moment denkt der Kopf an was anderes. Das ist wirklich eine Extremsituation. Und über das habe ich mich dann eigentlich von der Hypothermie in Energiedefizit gebracht. Ich bin dann sozusagen ausgekühlt den ewig langen Downhill runtergelaufen, dadurch die Muskulatur natürlich in ganz eine schlechte Position gebracht, würde ich mal behaupten. Und über das habe ich mich dann eigentlich nicht mehr erholt und es war ein Struggle, um das irgendwie fertig zu machen. Aber ich muss auch sagen, schon da am Col de la Seine ist mir irgendwie klar geworden, dass das Rennen jetzt vorbei ist, das Racen, die Performance. Und dass es jetzt eigentlich darum geht, was fertig zu machen, was ich angefangen habe, dass ich das auch brauche als Mensch, aber vor allem auch für mein Team. Weil in dem Moment war ja nicht mein Rennen sozusagen vorbei und das, für das ich ein Jahr lang alles gegeben habe, sondern mein Trainer hat im Familienurlaub geplant, damit er zum Ende in Chamonix ausschlagen kann. Verena hat das ganze Jahr auf so viel verzichtet, echt auf viele gemeinsame Abenteuer hat sie einmal zurückgesteckt, damit ich vielleicht noch eine bessere Trainingseinheit machen kann. Wir haben Urlaube so geplant, wo ich natürlich auch gut trainieren kann. Und die bringen so viele Opfer für meinen Traum. Und das war einfach, ich habe das irgendwie auch ehren wollen und wollen, dass ich sozusagen ihr Opfer ganz, ganz hoch halte und für sie auch das fertig mache.
Ich habe dich in der VP in Courmayeur gesehen, mitten in der Nacht. Ich glaube, du hast mich nicht gesehen, aber ich habe dich auf jeden Fall beobachtet und du hast tatsächlich nicht den besten Eindruck gemacht, aber du bist weitergelaufen und hast dann ja eigentlich die zweite Hälfte wirklich in Anbetracht dessen, dass du eine schwere erste Nacht hattest, relativ souverän ins Ziel gebracht. Und ich glaube, das hat dir auch viele Sympathien so in der Community gebracht, weil du warst ja definitiv auch nicht der einzige Elite-Athlet, der einen sehr schweren Tag dort hatte beim UTMB. Würdest du eigentlich sagen, so ganz generell gesagt, dass der Lauf dir eigentlich gar nicht so liegt von der Strecke? Also, dass er, anders gesagt, nicht technisch genug ist, dass er dir eigentlich zu laufbar vielleicht sogar ist?
Ich hätte es 3 Jahre lang gesagt. Ich habe aber einfach wirklich ein Jahr lang, vielleicht war es auch natürlich zu kurze Zeit noch, um wirklich auf Höchstleistung zu performen, sehr, sehr viel investiert und geändert, um dort performen zu können. Man kann immer lamentieren und sagen, hey, das ist nicht mein Rennen. Es ist klar, ich bin ein technischer Läufer, ich bin basiert im technischen Gelände. Aber der UTMB ist der UTMB. Da stellt die Strecke sozusagen die Bedingungen und an die musst du halt so gut wie möglich anpassen und für das herrichten, damit du am Tag dann performen kannst. Mir war das schon extrem wichtig, auch zu zeigen, dass man ambitioniert laufen kann, aber dass es dann trotzdem darum geht, dass man die Sachen auch fertig macht und dass man, auch wenn es nicht läuft, weil es war ja nichts einfacher gewesen, wie an dem Tag zu sagen, ja, vierte DNF, komm wieder, das Rennen wird wieder sein. Glaube aber für den ganzen Entwicklungsprozess hat es das gebraucht. Wollte irgendwie sagen, eben, dass es schon darum geht, dass man auch mal was fertig macht, dass im Trailrunning doch auch Werte und ein tieferer Sinn ist, vor allem für einen selber. Und was man halt auch das Jahr schon ganz klar geworden ist, in UTMB muss man wollen. Und egal wie groß der Name ist, die Ziellinie, die musst du wählen, dass du einmal die Runde kommst, allein, dass du die Runde kommst, und du musst noch viel, viel mehr wählen, um dort performen zu können. Und für das brauchst du Zeit, für das brauchst du das Momentum an dem Tag, für das brauchst du, musst die richtigen Entscheidungen treffen. Ich habe es an dem Tag nicht getroffen, meine Schuld, ganz klar, aber ich werde alles dafür tieren, damit ich einen Tag auch dort zeigen kann, zu welchem Läufer, das ich mich entwickelt habe und was ich da kann.
Ja, im Anschluss an den diesjährigen UTMB habe ich oft den Begriff der UTMB Academy gehört. Ja, also das bedeutet so viel, dass man eben als Läufer beim UTMB so ein bisschen auch zur Schule geht oder da Lektionen lernen muss, vielleicht auch mal auf die harte Tour lernen muss, bis man es dann vielleicht nach ein paar Anläufen irgendwann mal richtig alles zusammensetzt, das Puzzle. Also man sieht es ja auch bei anderen, wie Tom Evans, der jetzt gewonnen hat, aber vorher auch schon mal ein paar Mal aussteigen musste, meines Wissens. Das heißt, du hast Lektionen jetzt dazugelernt. Würdest du sagen, du wirst den UTMB so lange laufen, bis du das Gefühl hast, jo, das war jetzt ein richtig guter Lauf für mich?
Wenn das so eine Schule ist, der UTMB, dann bin ich definitiv schon zweimal hocken oder dreimal hocken geblieben. Bin ich zum Glück im Leben hier. Der UTMB ist definitiv irgendwie eine Lebensschule. Ich würde aber sogar sagen, der Ultra an sich, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen oder von meiner Person, ich habe so viel durch den Sport gelernt. Das ist auch, warum ich glaube, mit so einer Leidenschaft und so einer Freude dabei bin, weil ich daraus so viel ziehe, dass ich dann ins Leben wieder mitnehme und das mir auch hilft in so Alltagssituationen. Die Höhen und Tiefen vom Ultra, das hilft schon auch so alltägliche Dinge so ein bisschen in der Balance zu helfen. Und auch die Extremsituationen, du weißt, wie schlecht das gehen kann und wenn du echt weitergehst, wie weit du eigentlich noch kommst, wenn du gehst. Weil beim UTMB zum Beispiel, vom Grand Col Ferret bis nach La Folie, bin keinen Meter gelaufen. Katharina hat mich überholt, ich bin spaziert. Ich bin nicht fähig gewesen, nur einen Schritt zu laufen. Und irgendwann kommst du aber wieder rein. Nur das Rennen ist dann vorbei, aber es geht weiter. Und ich glaube, das ist halt auch das, was man sich so im Alltag mitnehmen kann, wie es eigentlich immer weitergeht, wenn man fleißig ist, wenn man arbeitet, wenn man demütig ist, wenn man alles dafür gibt. Also ja, Ultra oder UTMB ist eine Lebensschule. Ob ich jetzt so lange da hingehe, bis ich irgendwann so, ich werde sicher wiederkommen und ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich das eines Tages, wenn ich das Momentum und das den Tag kriege, dass ich da was sagen kann. Zu mir hat einmal ein Fußballtrainer hat mir mal ganz ein schönes Bild mitgegeben. Glaub nicht, dass er weiß, dass ich so oft heute noch an das denke. Der hat gesagt, es ist, wir im Leben haben eine Waage für alles, was wir tun. Und da ist Plus und Minus. Und alles, was du tust, die ganzen Entscheidungen, ist entweder Minus oder Plus. Und es geht darum, sozusagen viele Plus zu sammeln über einen ganz langen Zeitraum, damit du an diesem Tag dein Plus überwiegst. Und das Momentum habe ich dieses Jahr noch nicht gehabt, die letzten Jahre auch nicht, aber ich bin schon weitergekommen. Es ist nicht nur das Rennen, sondern was ich da auch sinnst für die anderen Rennen alles gelernt habe. Und ich werde wiederkommen und ich werde dann hoffentlich sagen können, dass was ich gelernt habe. Aber ob es 2026 soweit ist, das weiß ich noch nicht, weil es kann auch sein, dass ich einfach einmal ein Jahr sozusagen auch muss. Also ich habe mir jetzt einfach 4 Jahre alles an diesem Wochenende oder für dieses Wochenende auch ausgerichtet. Vielleicht brauche ich mal ein Jahr Pause, damit ich auch wieder die Verrücktheit wieder kriege und den Willen ein Jahr lang oder länger für das zu arbeiten.
Wann ist denn ganz generell gesprochen ein Rennen für dich ein gutes Rennen, mit dem du voll und ganz zufrieden sein kannst?
Das ist für mich, wenn ich an diesem Tag alles aus meinem Körper raushole und ich Lösungen für die Probleme gefunden habe, gute Lösungen. Ich glaube, dass so die Tiefen, die brauchst du im Ultra. Ich glaube, wenn du nie haderst, nie strugglest, dann hast du an dem Tag nicht alles gegeben. Ich glaube, den einen perfekten Lauf, wo alles läuft und alles leicht ist, das wird es im Ultrasport nie geben. Für das ist es zu weit, zu anstrengend, zu schwierig. Wenn ich aber in die Ziellinie komme und ich weiß, ich habe alles gegeben, in der Vorbereitung, ich habe an dem Tag meine beste Leistung gebracht, dann bin ich zufrieden.
Hattest du schon mal sowas wie ein perfektes Rennen? Oder gibt es nicht immer irgendwas, was man noch hätte besser machen können?
Doch, und das ist genau das Schöne, dass es immer weitergeht und dass man immer wieder kritisch sein kann. Und ich glaube, dass das Kritischsein, das Evaluieren, das Fazit ziehen und noch ganz, ganz ein entscheidender Prozess ist, um sich einfach als Athlet zu verbessern. Ich glaube, wenn man nicht mehr noch besser oder noch besser und noch optimaleren irgendwie strebt, sei es als Produkt oder als Athlet, dann ist Stillstand. Und Stillstand ist eigentlich ein Rückschritt, weil die anderen bleiben nicht still. Und ich glaube, dann ist eigentlich die Karriere gefühlt vorbei.
Glaube ich auch. Also ein Sportler, der alle seine Ziele erreicht hat, der hat ja dann eigentlich keine Motivation mehr weiter zu streben, so, ne? Dann ist es eigentlich vollendet. Du scheinst mir jemand zu sein, der sehr detailverliebt so Rennen im Nachhinein auch analysiert. Spielt da vielleicht ein früher Beruf des Apothekers mit rein? Ich meine, bei dem muss man ja auch sehr genau und sehr präzise arbeiten, wenn es um Medikamente für Menschen geht. Ist da was dran?
Ich glaube schon, dass ich heint noch viel von den wissenschaftlichen Arbeiten einfach, ja, das war auch eine Schule für mich, das habe ich auch mitgenommen, dass ich viel von dem heint noch profitiere. Es ist natürlich immer so ein bisschen eine Charaktersache, oder ich bin generell ein sehr genauer Mensch, ein sehr arbeitswilliger Mensch. Ja, ich glaube schon, dass ich da immer noch einiges natürlich fürs Laufen sozusagen mitnehmen kann.
Wann hast du eigentlich beschlossen, den normalen Beruf ruhen zu lassen und Profi-Trailrunner zu werden?
Das war kurz vor der Heimweltmeisterschaft in Innsbruck-Stubai. Es war einfach ein Moment, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich komme als Athlet nicht mehr recht weiter. Ich komme als Apotheker, verliere irgendwie den Willen, mich weiterzubilden. Oder ich war nicht motiviert, noch mich weiterzubilden, abends noch immer die Fortbildungen zu gehen, weil einfach das Laufen für mich immer wichtiger war. Teil geworden ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann was nicht zu 100% machen, dann hasse ich das. Für mich geht es immer darum, alles für was zu geben. Der Traum war riesengroß. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann was erreichen. Ich habe irgendeine Fähigkeit vielleicht, die ich für das brauche. Und ich wollte einfach schauen, wie weit ich komme. Und vor allem wollte ich mir aber nie vorwerfen, dass ich nicht den Mut gehabt habe, alles auf eine Karte zu setzen.
Mut ist vielleicht ein gutes Stichwort. Also wie viel Mut hat dich diese Entscheidung denn eigentlich gekostet?
Viel, und ich wüsste nicht, ob ich sie heute noch mal hätte.
Warum nicht?
Es gehört nämlich viel, viel mehr dazu, als nur zu trainieren und zu laufen. Ich würde sogar sagen, ich trainiere nicht einmal viel mehr wie davor. Aber was da so alles daherkommt, der Wechsel, den das Laufen an sich nimmt. Also davor war immer so, Laufen war mein Ausweg, mein Hobby, da wo ich irgendwie hingegangen bin, wenn ich vielleicht eine Antwort gebraucht habe. Das war immer Spaß so. Und plötzlich ist das aber Brotberuf. Das ist mit Training ist sozusagen das, worum sich alles gefühlt in deinem Leben dreht, oder? Und das war schon ein Wechsel. Und ich glaube, da muss man brutal aufpassen, dass man auch die Freude nicht verliert und dass man auch einen Weg findet, wie man das jonglieren kann. Und vor allem auch, also Dinge, die man als, glaube ich, als Außenstehender nie so mitkriegt, was da eigentlich zum Profitum alles dazugehört, sei es eine Steuerberatung, Social Media, Produktentwicklung. Es sind extrem coole Sachen, extrem vielfältig, deswegen erfüllt mich das auch so, deswegen bin ich mit so erfreut dabei, weil das einfach ganz unterschiedliche Säulen sind, auch, auf denen ich mir irgendwie auch meine Karriere aufbaue. Aber es ist schon selbst und ständig, sagt man ja immer so schön, und es ist schon ein Druck dabei, weil davor auch, wenn ich bei einem Rennen nicht geliefert habe, dann habe ich mir immer gedacht, hey Burschen, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Ich arbeite ja, das ist mein Hobby, mein Freit. Jetzt ist sozusagen, ich commit mich 100% für das eine Rennen, und da will ich natürlich liefern. Und deswegen habe ich mir auch letztes Jahr dann einen Trainer an meine Seite geholt, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche die Unterstützung, ich brauche Hilfe. Ich muss mein Team irgendwie auch verstärken, damit ein bisschen was von meinen Schultern genommen wird. Und das war dann auch ein mega spannender Prozess, weil als Athlet würde man sagen, es geht immer um Erfolg, um Wettkampfresultate. Und er hat mir dann eigentlich schon geholfen, das umzulagern und im Prozess im Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, hey, wir haben ein langfristiges Ziel. Das ist nicht heuer fertig, es war nicht UTMB 2025, aber das Finish beim UTMB 2025 war ein ganz wichtiger Schritt für das große Ziel, was wir haben. Und auch die Rennen entsprechend auszuwählen, wie Teneriffa, wie Lavaredo, das sind alles Rennen, wo ich gewusst habe, eigentlich liegt mir das nicht. Das ist zu schnell, ich bin extrem gefordert. Und deswegen bedeuten mir auch die zwei sechsten Plätze, wo ich so knapp dran war, extrem viel.
Du hast jetzt ja schon ein bisschen über das Berufsbild Profi-Trailrunner gesprochen. Ich glaube, das hat sich ja extrem gewandelt. Also vielleicht allgemein Leistungssportler, Profisport, eigentlich fast egal welche Disziplin, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren durch das Aufkommen von Social Media extrem gewandelt. Also ich glaube, vor 20 Jahren Fußballprofi sein war was anderes als heute Fußballprofi sein oder so. Genau, du hast auch gesagt, dass du das vielleicht auch ein bisschen, wenn ich es richtig interpretiere, vielleicht auch ein bisschen naiv erst gesehen hast und jetzt erst in den letzten 2, 3 Jahren so gemerkt hast, was da eigentlich alles noch dazukommt neben dem Training. Was würdest du denn sagen, prozentual gesehen, wie viel Arbeitszeit in der Woche steckst du in Sport, wie viel in Regeneration und wie viel in Sachen, die man halt sonst noch so machen muss? Also zum Beispiel für deine Sponsoren oder Steuern und so weiter.
Also ich mache es jetzt ja, die WM war Juni 23. Also es ist im Verhältnis immer noch ein kurzer Zeitraum, deswegen, wie das früher war, da bin ich jetzt vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner. Ich glaube, also es ist deutlich mehr Zeit als 40 Stunden die Woche in der Summe. Aber das ist, glaube ich, ganz klar und ganz das liegt ja auf der Hand. Aber es richtet sich natürlich sehr, sehr stark immer nach der Wettkampfsaison. Andererseits liegt das natürlich, wenn man jetzt Wochen hat mit ganz einem hohen Umfang, dann versucht man diese anderen Sachen halt alle ein bisschen wegzuschieben. Dann hat man wieder mal eine Pausewoche, die gefühlt natürlich sehr, sehr viel im Büro ist. Und wo man es einfach ein bisschen versucht, so in der Balance zu halten, das Ganze.
Ja, du hast ja eine ganze Reihe von Sponsoren. Komm, ich zähle die jetzt einfach mal auf. Dann freuen die sich. Also, here we go. Scarpa, Carpos, Boa, Silva, Leki, Sponsor Molecular, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und last but not least auch Sidas, die ja Laufsocken und Einlegesohlen herstellen. Du zeigst diese Sponsoren natürlich auch auf deinem Insta-Profil. Das ist Teil des Jobs. Unter anderem auch, dass du gerne die Einlegesohlen benutzt. Jetzt hast du hier die Möglichkeit, mich davon zu überzeugen, dass das total sinnvoll ist und ich das unbedingt auch mal ausprobieren sollte. Also hier kommt der Pitch. Bitte, Philipp.
Ich bin davon überzeugt, dass jedes Haus nur so stabil sein kann, wie es Fundament ist. Und das beginnt halt einmal ganz, ganz unten. Und ich glaube, dass es auch irgendwas, also jeder redet immer über die Superschuhe und über, das ist voll wichtig. Und natürlich, gemeinsam mit meinem Partner Scarpa, pushe ich selber, um da einfach einen Schritt weiterzukommen und noch näher sozusagen an die Marktführer heranzukommen. Es gibt aber auch was dazwischen. Und da spielen für mich Socken und Einlegesohlen einfach eine fundamentale Bedeutung, weil das ist das, wo halt, wo der Fuß sozusagen mit der Außenwelt auch schon in ersten Kontakt hat. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da Reize weitergeben werden, aber auch, dass einfach, ja, das Fußgewölbe Unterstützung kriegt, dass der Fuß gut steht. Und sozusagen dann, wenn man jetzt das Bild wieder aufgreifen will, das Haus solide steht. Also ich würde es jedem empfehlen. Es gibt natürlich die im Handel befindlichen universellen Einlegesohlen, aber es gibt dann halt auch ganz spezifische Customized Insoles sozusagen, wo wirklich speziell an einen Fuß angepasst werden. Und ich glaube, man soll sich langfristig auf jeden Fall dahin orientieren, weil das dann perfekt davon zugeschnitten ist.
Test bestanden, würde ich sagen. Also du kannst auf jeden Fall nicht nur schnell laufen, sondern was ja auch zum Beruf dazugehört, deine Partner gut hier präsentieren und repräsentieren. Wo wir jetzt schon beim Thema Sponsoren und so sind, wirst du da eigentlich oft mit Neid konfrontiert? Also wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, wie, ich kann ja auch schnell laufen, aber ich kann mein Leben damit nicht allein finanzieren, warum kannst du das, Philipp? Also kommt das irgendwie vor, auch so aus dem Athletenumfeld, dass da jemand irgendwie mit Neid auf dich schaut?
Boah, spannende Frage, das weiß ich jetzt nicht, was andere darüber denken. Es gibt sehr, sehr viele starke Läufer. Ich glaube, mittlerweile ist allein schnell zu laufen zu wenig. Es gehört einfach mehr dazu, um einfach eine Karriere, wenn man das will, auf solide Pfeiler zu stellen und auch, dass man sozusagen nicht umfällt, wenn nicht so ein Pfeiler weg ist. Sei es Partner oder ein Bereich einmal, wenn man sich verletzt oder so. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und es ist einfach, ja, es sind einfach andere Sachen wie ein Social Media, das ist heutzutage eine Währung. Und leider oft in Gesprächen mit Partner ist fast nur die Stärkere. Ich glaube, wenn man jetzt heint richtig viel Geld verdienen will, dann müsste man, glaube ich, fast hergehen und das unter Athleten Unwort Influencer werden, weil man einfach, ja, weil es gefühlt überhaupt nur mehr um das geht, oft. Und deswegen ist das mir auch so wichtig, festzuhalten, dass ein Unterschied ist zwischen einem Influencer und einem Athleten mit einem starken Social Media. Und für mich ist Fotografie und das natürlich eine große Leidenschaft. Das ist etwas, was man selber voll taugt, wo ich viel Zeit investiere, auch für andere. Und ja, wo es einfach letztlich darum geht, alles sozusagen auf solide Füße zu stellen.
Also ich frage mich zumindest oft, ob ich tauschen wollen würde, ja, mit einem Profi-Trailrunner. Also klar, man macht ja viel Sport und man kommt natürlich auch ein bisschen rum in der Welt und so, aber dieses permanente in der Öffentlichkeit stehen. Und beim Sport ist es ja eigentlich so, was lernt man beim Sport? Eigentlich lernt man beim Sport ja auch verlieren. Ja, also man gewinnt auch mal, das kommt vor, aber die allermeisten Rennen wird man verlieren oder zumindest nicht ganz oben stehen. Das liegt in der Natur der Sache. Und als Profi-Athlet macht man das aber noch halt in der Öffentlichkeit. Das ist eigentlich, lernt man öffentliches Scheitern. Ja, Leute gucken dir dabei zu, wie du verlierst. Das muss man ja psychologisch erstmal aushalten. Oder male ich das zu schwarz?
Damit einer gewinnt, müssen sehr, sehr viele verlieren. Und damit einer aber gewinnen kann, braucht es auch sehr, sehr viele, die es immer wieder probieren. Und ich habe kein Problem damit, es immer wieder zu probieren und immer wieder den Mut zu haben, auch die herauszufordern. Ich weiß, ich bin nicht der Talentierteste, ich weiß, ich bin nicht die besten Voraussetzungen. Ich bin groß, ich bin schwer. Aber ich habe absolut kein Problem damit. Und ich glaube, ja, es ist ein Teil davon. Man muss aber auch sagen, man zeigt das, was man zeigen will. Man hat ja immer noch die Möglichkeit, man muss nicht alles zeigen. Ich glaube, da sind wieder andere Berufssparten wie Influencer anfälliger dafür, dass sie einfach alles zeigen. Vielleicht muss man auch noch authentischer sein, noch mehr zeigen, um noch mehr Erfolg zu haben, weiß ich nicht. Da muss jeder seine Grenze so ein bisschen definieren und ziehen, glaube ich. Für mich ist also Profisport, die hätte man nie ausmalen können, dass ich einmal mit dem, für das ich so brenne, für das ich so lieb, in die Berge unterwegs zu sein, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist ein Traum. Und für das stehe ich jeden Tag mit einem riesen Grinser auf und freue mich auf das, was kommt.
Du hast jetzt ebenso anklingen lassen, dass du selbst der Überzeugung bist, dass du gar nicht so die perfekten Voraussetzungen mitbringst. Du bist groß und du bist schwer, sagst du. Also mein Kollege Benny hat mir im Vorgespräch gesagt, dass eine Sache ist, die dich besonders auszeichnet, also jetzt neben ganz vielen anderen natürlich, ist eben dein Fleiß und auch dein Arbeitsethos. Wir haben eben schon kurz über deine Vergangenheit als Apotheker gesprochen und so. Also woher kommt das? Ja, hast du das vielleicht auch aus dem Elternhaus mitbekommen?
Ja, also das, glaube ich, die Werte sind sicher etwas, was mir von daheim auch mitgegeben wurden. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen in Südtirol, in einem ganz kleinen Bergdörfel, Weißenbach im Ahrental. Ich habe eine unglaublich starke Mama, die mich sehr, sehr früh gekriegt hat, die mir vorgelebt hat, welche Werte das im Leben einfach auch wichtig sein. Ich habe in Opa gesehen, der heint noch mit weit über 80 in Hof betreibt, mit einer Leidenschaft und Aufopferung. Ich habe einfach ganz früh die Werte mitgekriegt. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn man im Leben was erreichen will, dann muss man dafür arbeiten und dann muss man dafür fleißig sein und demütig sein, und man kriegt sehr, sehr wenig geschenkt, aber man darf oder so, muss sich die Dinge erarbeiten, und wenn man sie dann hat, dann kann man auch ein bisschen stolz darauf sein.
Ich meine aber ja, gelesen zu haben, dass du in Bruneck geboren bist. Stimmt das? Steht da das Krankenhaus?
Genau. Wo du geboren bist? Werden immer, also alle Ahrentaler kommen in Bruneck auf die Welt, das erste Krankenhaus.
Bist du in Bruneck schon einmal Markus Lanz begegnet?
Nein, bin ich tatsächlich nicht.
Der ist da nämlich auch geboren.
Genau, der ist kommt aus einem anderen Dörfel in der Nähe von Bruneck. Natürlich, ich glaube, so einer von den bekanntesten Südtiroler. Bin gerade beim Nachdenken, ob ich schon mal persönlich begegnet bin. Ich glaube, dass ich einmal über den Weg gelaufen bin als Kind, aber ganz sicher werden wir jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall nicht in der letzten Vergangenheit.
Also jetzt, wo du hier im Trailfunk zu Gast warst, wird es nicht mehr lange dauern, bis Markus Lanz anruft und dich in seine Sendung einlädt. Hörst du seinen Podcast mit Richard David Precht?
Ab und zu tatsächlich. Ich liebe Podcasts zu hören. Ich bin großer Podcast-Fan. Und das ist auch cool, natürlich als Ultraläufer, man ist so viel unterwegs, Stunden allein am Berg, weil natürlich verbringt man viel Zeit allein, und ich glaube, Podcast hoch, das ist halt immer noch etwas, wo man auch mitdenken kann, wo man auch mal die Gedanken dann schweifen lassen kann und auch mal langweilige Stunden tatsächlich ein bisschen vergisst.
Ja, aber Markus Lanz, der genau erzählt ja auch immer gerne Anekdoten aus der Vergangenheit und über sein Aufwachsen in Südtirol. Du hast jetzt schon gesprochen, du hast auch schon erzählt, dass du auf dem Bauernhof aufgewachsen bist. Wann war denn Sport so ein Thema? Weil ich wohne jetzt ja auch im ländlichen Raum in Bayern. Und wenn ich hier laufen gehe und an irgendwie Feldern vorbeilaufe und die Bauern, die gucken mich immer so ein bisschen skeptisch an. Ich habe immer das Gefühl, die fragen sich so, hä, warum gehst du nicht arbeiten, Junge? Warum hast du Zeit, hier laufen zu gehen, weißt du? Also wann war das bei dir, dass du Sport für dich entdeckt hast? Juliane, du tust es wirklich, oder?
Was tue ich?
Die Tour des Géants laufen. 330 Kilometer, 24.000 Höhenmeter nonstop.
Ich will ja nicht angeben, aber es sind wahrscheinlich sogar ein paar tausend Höhenmeter mehr.
Erzähl mal, was ist dein wichtigstes Stück Ausrüstung für die Tour?
Also neben unterschiedlichen Schuhmodellen, die ich übrigens teilweise eine Nummer mindestens größer gekauft habe, um trotz geschwollener Füße in die Schuhe zu passen, möchte ich auf keinen Fall auf meine Garmin Enduro 3 verzichten. Ich habe die Uhr in meinem Training getragen und kann sagen, die Enduro ist die ultimative Laufuhr für Ultradistanzen. Perfekt für die Tour des Géants.
Du meinst vor allem wegen der Akkulaufzeit, oder?
Auch, die setzt wirklich neue Maßstäbe. 120 Stunden im normalen GPS-Modus. Und wenn die Wetterverhältnisse das hergeben, lädt sie sich über Solar wieder auf. Und dann sind bis zu, pass auf, 320 Stunden möglich.
Hau mir ab, du. 320 Stunden, krass. Das sollte doch selbst für die Tour des Géants reichen, oder?
Also Cut-Off liegt bei 150 Stunden. Lass mal eine Wette abschließen, ob ich meine Enduro 3 einmal laden muss oder nicht.
Schwierig. Okay, was zeichnet die Uhr denn noch so aus?
Für mich war im Training besonders Navigation wichtig. Das ist die Kernkompetenz von Garmin und das merkt man auch. Super detaillierte und vorinstallierte Karten, intuitive Bedienung, das passt alles. Und auch echt sinnvoll, jetzt passt wieder auf, die integrierte Taschenlampe, die auf langen Abenteuern auf den Trails immer mal zum Einsatz kommen kann. Mit der kommst du im Zweifelsfall im Dunkeln auch einen technischen Downhill runter.
Okay, das klingt gut. Da bin ich echt gespannt, wer als erstes bei der Tour schlapp macht. Den Garmin Enduro 3 oder du?
Sehr lustig. Unsere beiden Akkus sind jedenfalls voll Energie.
Sehr gut. Infos zur Enduro 3 findet ihr auf alleslaufbar.de. Die Links sind in den Shownotes. Vielen Dank an Garmin, den Alleslaufbar Monatssponsor im September. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Eigentlich kam aus einem sehr, sehr sportlichen Elternhaus, wo eigentlich die ganze Familie immer sehr, sehr sportlich war. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich von Kind auf an in die Berge getauft habe und unterwegs sein. Ich habe Fußball gespielt, ich bin Ski gefahren, aber vor allem der Berg war schon immer eine Konstante und vor allem dann auch in der Jugend so immer der Ort, wo in meinem Kopf ein bisschen eine Ruhe eingekehrt ist, wo ich auch zu mir gefunden habe, wo ich mich irgendwie auch am Berg allein immer extrem wohl und behütet gefühlt auf eine Art, wohl wissend, was für Gefahren das da immer natürlich sein. Aber ich muss schmunzeln, weil ich habe mit Opa Heinten oft die Diskussion und gesagt, so, hey, wenn ihr jetzt früher auf der Alm gewesen seid, warum seid ihr jetzt auf den Gipfel auch gegangen oder nicht? Und dann sagt er, wir sind mit gewesen vom Arbeiten, wir haben da nicht nur die Eingebung gehabt, jetzt auf einen Gipfel zu gehen, um neu zu schauen, was man am nächsten Tag so gehen kann. Sondern das war wirklich eine sehr beschwerliche Arbeit. Vielleicht auch das wieder auf der Vor zurückzukommen. Ich habe das irgendwie so gelernt. Und auch Heint noch, Opa und Oma, glaube ich, tun sich schwer, das zu verstehen, wie ich davon lebe oder was ich so mache den ganzen Tag. Aber sie bringen voll viel Verständnis auch und jetzt sind es echt 2 Jahre, sie sehen, dass es funktioniert.
Also Philipp, ich würde dir gerne mal ein Bild zeigen aus deiner Vergangenheit, Das habe ich auf deinem Insta-Profil gesehen. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz beschreiben, von wann das ungefähr ist und wen man auf diesem Bild so sieht.
Das war ganz am Anfang, wo ich eigentlich, da war ich noch Trail Hero bei Dynafit, da hat es mal ein bisschen angefangen, gemeinsam mit der Buchauer Rosanne. Also ich glaube, ins Bild jetzt sehr unscharf gesehen, aber ich glaube, dass das auf dem Bild auch war. Es waren die Anfänge sozusagen, so die ersten Partner und auch tatsächlich eines meiner allerersten Rennen, weil ich war eigentlich erst mit dem sozusagen angefangen, Wettkämpfe zu laufen. Ich war im Ahrntal sehr, sehr viel unterwegs. Für mich war immer so, wie ich davor geschildert habe, dass der Berg so meine Konstante. Aber für mich ist es immer um Abenteuer gegangen. Ich wollte Gipfel machen, ich wollte irgendwie verknüpfen, ich wollte alpinistisch auch unterwegs, oder ich war alpinistisch unterwegs, ich habe die Grate gemacht daheim und von einem zum anderen geklettert. Und ich habe schon das Glück gehabt, dass im Ahrntal weltbekannte und extrem starke Alpinisten daheim sein. Hans Kammerlander, Giertl Simon, Markus Eder als Skifahrer. Und irgendwie war immer nie schon verstanden, okay, mit dem kann man auch, von dem kann man auch leben. Und natürlich eifert man also in dem Umfeld in solche auch ein bisschen nach. Und für mich war es aber immer, ist immer darum eben gegangen, so, ja, selber Projektland zu machen. Und erst, wo ich dann nach Innsbruck bin und erst am Ende von meinem Studium habe ich eigentlich so verstanden, dass für das, was ich mache, ein Sport ist. Und dann habe ich eigentlich angefangen, dass da gibt es das Trailrunning, da gibt es Wettkämpfe, da kann man mitmachen. Und erst durch das Dynafit Trail Hero Team, wo ich dann reingekommen bin, habe ich dann sozusagen einmal einen ersten Startplatz gekriegt und habe dann einmal mitgetan, weil zuvor war ich eigentlich, von so einem lokalen Händler im Ahrntal, vom Sporturis, bin ich unterstützt worden, als Local Hero hat das geheißen. Und die haben mich eigentlich dann sozusagen als Trail Hero vorgeschlagen. Und deswegen, auf das ist irgendwie auch cool, dass ich mich nie so aktiv um Partner und Sponsoren auch hab suchen müssen, sondern ich glaube, ich habe einfach über vielleicht meine Art oder was ich so mache, Leid irgendwie erreicht. Und ja, so ist irgendwie eines zum anderen gekommen und das ist ziemlich cool.
Ja, ich fand es sehr interessant, weil du siehst da wirklich unglaublich jung drauf aus auf dem Bild. Das ist aus dem Jahr 2018. Und ich finde es auch interessant, dass das ja schon auch ein Beweis dafür ist. Du hast gesagt, man sieht auch Rosanna Buchhauer, dass diese Ambassador-Programme ja scheinbar doch auch funktionieren. Also sie bringen ja Leute irgendwie dann in den Sport, professionalisieren die auch ein Stück weit, eben auch mit der richtigen Ausrüstung und so weiter. Und einige von denen, wie auch du, wie Rosanna, gehen dann auch die nächsten Schritte. Also das finde ich irgendwie schon eine Erfolgsgeschichte, das finde ich ganz interessant. Aber jetzt meine Frage, ja, also du siehst da dich als sehr jungen Philipp. Was hättest du denn damals schon gerne gewusst, was du heute weißt? Ja, also wenn du dem jetzt so Tipps geben könntest für deinen Weg als Athlet.
Dann würde ich ihm sagen, vertrau drauf, das wird gut. Und hab einen Mut, dir selbst zu vertrauen und Zweifel nicht so. Aber ich glaube, dass so der ganze Prozess auch einfach notwendig war. Also ich weine eigentlich nicht der Zeit noch. Im Gegenteil, wenn du mich heim fragst, in welchem von, okay, jetzt bin ich 32, aber in welchem Zeitraum würdest du gern 5 Jahre Geschenke kriegen, die so nicht zählen, dann wäre das genau heim. Ich bin, ins Gefühl, ich bin angekommen, ich habe eine Riesenfreude mit dem, was ich mache, ich habe ein Umfeld, was einfach unfassbar ist, wo ich so dankbar dafür bin. Ich glaube, der Philipp von damals hätte sich das nie ausmalen können. Und deswegen, ich würde jedem jungen Athleten das mit auf den Weg geben, dass er auf seinen Weg vertraut, dass er fleißig ist, dass er demütig ist, dass er mit der Freude dabei ist. Aber auch, dass er schon wagt, ein bisschen groß zu träumen. Und aber dann auch tut und alles dafür gibt.
Also du merkst schon, ich habe dein Instagram-Profil wirklich bis ganz unten gescrollt und durchgeschaut. Mir ist natürlich auch der Name aufgefallen. Du heißt ja dort The Flying Flip. Zwei Fun Facts. Wusstest du, dass es Ende der 80er, Anfang der 90er in Großbritannien ein Rennpferd namens Flying Flip gab? Es ist 31 Mal in Rennen gestartet, hat immerhin 7 Mal gewonnen, wurde 9 Mal Zweiter und 3 Mal Dritter. Also keine so schlechte Quote, oder? Zweiter Fun Fact, im amerikanischen Slang heißt I don't give a flying flip so viel wie I don't give und dann kommt das F-Wort. Ja, klär uns mal auf, woher kommt der Name? Wie bist du darauf gekommen? Es war nicht das Rennpferd.
Es war nicht das Rennpferd, ne? Das ist eine Geschichte, die ich sehr selten erzähle. Eine Geschichte, die grob zusammengefasst werden kann, als dass es darum geht, an seine Träume zu glauben, auch wenn man ganz häufig dafür belächelt wird. Und wenn alle anderen sagen, dass man es eigentlich nicht schafft. Und deswegen ist der Name der Flying Flip für mich eigentlich nicht nur positiv behaftet. Und Es ist vielleicht an der Zeit, den zu ändern.
Dann lass uns mal zurück in die Gegenwart kommen. Ich habe gelesen, dass du vor deinem Lavaredo dieses Jahr neue Trainings- und Recovery-Routinen eingeführt hast und der Meinung bist, als Läufer dadurch nochmal eine neue Stufe erreicht zu haben. Was sind das für neue Routinen? Also was hast du genau geändert dieses Jahr?
Also ich glaube, der ganze Prozess hat angefangen, wo ich das dritte Mal beim UTMB gescheitert bin, wo ich sozusagen als Profi da hinkommen bin und eigentlich so wenig weit gekommen bin wie noch nie zuvor. Das war Corona-bedingt, ich war damals krank, alles klar, aber trotzdem bin in dem Moment einfach, ich war unglaublich leer und enttäuscht, weil einfach ich verstanden habe, dass so viel passieren kann, was du letztlich nicht in deiner Hand hast. Und du, ja, in dem Moment einfach, letztlich ein paar Dinge passieren, die du nicht in deiner Hand hast. Und von dem war ich unglaublich enttäuscht. Und dann habe ich wirklich verstanden, okay, wenn ich da nochmal zurückkommen will und wenn ich das fertig machen will, und das ist eigentlich außer Frage gestanden, dann muss ich ein paar Dinge ändern und dann brauche ich einen Trainer an meiner Seite, der mir einfach hilft. Und mit ihm habe ich jetzt eigentlich ein Jahr lang eine Struktur entwickelt. Das erste Mal wirklich eine Struktur in mein Training gebracht. Davor war ich irgendwie allein, habe schon Berater, Freunde gehabt, die mir so Tipps ein bisschen gegeben haben, aber eigentlich so, dass ich sage, so wirklich über Monate hinweg eine richtige Struktur habe ich nie richtig gehabt. Und das hat schon mal ganz, ganz viel gebracht, einfach eine Stabilität in mein tägliches Training. Auch zu wissen, okay, das hat einen Plan, das zielt alles darauf hin. Und dann aber auch den Prozess in Mittelpunkt zu stellen, wie wir davor geredet haben, dass man auch Rennen aussucht, die challengen, die herausfordern, wie Teneriffa, Slowenien, Lavaredo. Rennen, wo du weißt, okay, da habe ich nicht nur Stärken, da muss ich wirklich weit aus meiner Komfortzone gehen, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein, würde ich sagen. Und da sind ganz, ganz viele Dinge. Ich habe das erste Mal eine Laufschule gehabt. Ich habe nie davor gehabt. Ich war das erste Mal regelmäßig auf einer Laufbahn trainiert. In Stunden auf Vorstraßen verbracht. Das waren Dinge, die mir ja irgendwie fremd waren, weil für mich ist immer Nahrung und ich wollte Zeit am Berg verbringen. Das war das, was mich angetrieben hat, aber dass da halt auch viele unbequeme Sachen dann dazugehören, die du nicht so gerne machst, sozusagen, oder wo es einfach eine Disziplin dazu braucht. Ich würde auch lieber, keine Ahnung, oft daheim liegen, wenn vor dem Ofen, wenn es draußen regnet oder schneit, als dann stundenlang die Vorstraßen an dort zu rennen. Und die Sachen, die haben einfach dazugehört. Und vor allem haben wir einen riesen Fokus auf die Recovery gelegt. Wirklich qualitativer trainiert, also eben nicht viel mehr wie davor, aber die Einheiten, die haben einfach gesessen. Ich war dann auch wirklich 100% fokussiert, wahrscheinlich nicht bei jeder Einheit, aber bei einem sehr, sehr großen Anteil, und auch nur deswegen, glaube ich, ist der Schritt dann auch weitergekommen. Und das ist auch spannend zum Beispiel, ich habe viel weniger Bilder auf meinem Handy wie zuvor. Ich war in die Einheiten, bin ich zum Training gegangen. Das war, also da hat sich im Mindset einfach super viel verändert. Und in der Recovery ist einfach, haben wir wirklich Aquajogging ist ein großer Teil von mir geworden, sozusagen. Auch wieder laufen, weil Schwimmen, ich bin kein guter Schwimmer. Tägliche Nahrungsroutinen, du hast davor molekular angesprochen. Einfach einen Partner an meiner Seite zu haben, der wissenschaftlich arbeitet, der auf der Kölner Liste geführt ist. Also das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema und das, was viel zu wenig kommuniziert wird. Mir geholfen wird, natürlich in ein großes Hintergrundwissen, aber trotzdem nochmal spezifischer zu schauen, dass die Erholung einfach funktioniert, weil nur ein erholter Körper ist aufnahmefähig und dann sind seine zusätzliche Trainingseinheiten einfach sinnlos.
Okay, Laufband, Aquajogging. Klingt nach der Höchststrafe für Trailer, ne? Wer ist dein Trainer?
Der Ebenbichler Chris aus Innsbruck.
Steht der für eine bestimmte so Trainingsphilosophie? Könnte man das irgendwie grob beschreiben?
Der Chris würde sich, glaube ich, selbst nicht als reiner Ausdauertrainer bezeichnen, sondern eher Athletiktrainer, spezialisiert auf Erholung und Recovery. Der aber, dessen Herz genauso für die Berge schlägt, der noch nie das Gefühl gehabt, der versteht genau das, auch in welchem Struggle das ich bin, aber auch, was ich bereit bin zu geben. Wir waren davor schon sehr, sehr gut befreundet, waren immer im Austausch und dann mit dem dritten Scheitern hat er, glaube ich, gesagt, so, jetzt muss er mal helfen. und er beschäftigt sich extrem viel auch mit der mentalen Komponente, da gibt es hat ein Buch geschrieben vor kurzem, Wenn die Welt zerbricht, oder Wenn deine Welt zerbricht, wo man sehr, sehr viel auch über ihn erfährt und auch über die Art, wie wir zusammenarbeiten. Mir hat es als Athlet, aber auch als Mensch die Zusammenarbeit sehr geprägt und verbessert. Und ich glaube, genau darum geht es, dass du Leute in deinem Umfeld hast, die nicht nur als Athlet verbessern, sondern auch als Mensch.
Okay, das Buch, das verlinken wir mal in den Shownotes für alle, die dies interessiert. Du kommst ja aber eigentlich auch eher vom Skifahren, oder? Also spielt das jetzt aktuell im Training in den Wintermonaten auch noch eine Rolle für dich?
Ja, ich wohne ja mittlerweile da mit meiner Freundin im Stubai. Wintertraining ist für mich als Läufer da sicher nicht optimal, aber ich mag eigentlich genau den Ausgleich. Im Winter ist für mich das Abenteuer auf Ski. Ich bin unzählige Stunden da auf Ski unterwegs. Und das hilft mir auch so ein bisschen, die Distanz zum Wettkampf zu finden. Aber natürlich im Frühjahr denke ich mir dann schon immer, boah, die anderen haben jetzt schon 1000 Kilometer in die Laufschuhe und ich keinen einzigen. Deswegen, ja. Aber ich meine, man muss immer das Beste daraus machen. Man entscheidet sich für einen Ort. Ich fühle mich da super wohl. Für mich ist der perfekte Platz. Im Winter mag ich sehr, sehr gerne Skitouren gehen. Ab und zu auch mit dem Penny haben wir immer eine sehr, sehr gute Zeit zusammen und hoffe, dass wir dieses Jahr wieder ein paar coole Abenteuer zusammen starten.
Ja, so andere haben dann 2000 Laufkilometer, aber du hast dann 100.000 Höhenmeter schon in den Beinen. Das ist ja auch nicht verkehrt.
Genau, also ich glaube, dass es schon immer darum geht, dass man das Beste aus der Situation rausholt und nicht immer nur lamentiert, ja, der eine hat das und der andere hat das, sondern das Beste draus macht. Habe ich angemessen lernen.
Du hast schon erzählt, dass du 2023 für die italienische Nationalmannschaft gestartet bist, damals in Innsbruck. Jetzt bei der bevorstehenden WM in Canfranc bist du nicht dabei. Darf ich direkt fragen, war dir der UTMB wichtiger oder wärst du bei einer Nominierung tatsächlich auch zur WM gefahren anstelle zum UTMB?
Ich habe mich für den UTMB entschieden, bewusst. Für mich war das einfach das, was ich machen wollte, wozu ich ja den ganzen Prozess sozusagen gestartet habe. Wie ich davor gesagt habe, das war das Rennen, wegen dem ich angefangen habe zum Laufen. Ich habe das Finish gebraucht. Und am Tag von Canfranc steht mein nächster Wettkampf an. Da bin ich in Kaczka, wo ich relativ lang schon involviert bin in die ganze Entwicklung vom Rennen davor. Und deswegen ist für mich eigentlich Canfranc jetzt nie so richtig im Fokus gestanden. Italien hat ein super starkes Team. Ich war sehr, sehr stolz, die Heim-WM da, für mich Heim-WM in Innsbruck-Stubai zu laufen. Das war mir extrem wichtig. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, als Athlet, als Profi-Athlet, der von Sponsoren lebt, ist für mich auch eine Entscheidung gewesen, zum UTMB zu gehen und nach Kaczka oder anderen Rennen zu gehen, wo ich meine Sponsoren, die an mich glauben, die den Weg mitgehen, repräsentieren kann. Weil bei einer WM muss ich alle Logos überkleben, da habe ich eigentlich nichts davon. Und das ist ein Riesenthema, ganz klar.
Nicht nur für dich, ich glaube, das stellt tatsächlich alle so ein bisschen vor ein Dilemma auch. Ist es denn generell noch ein sportliches Ziel, dass du als Sportler anstrebst, Italien nochmal international zu vertreten in Zukunft?
Ich denke, wenn sich die Möglichkeit ergibt und es im Wettkampfkalender einpasst, absolut. Ich glaube, im Trailrunning hat es einfach ein bisschen einen speziellen Stellenwert, weil UTMB ist halt einfach für die Österreicher Kitzbühel, für die Südtiroler muss man jetzt sagen, Wimbledon mit dem Yannick Sinner. Wir reden ja nur mehr von Tennis. Das ist das Höchste. Da ist Weltmeisterschaft. Wird nicht denselben Stellenwert haben. Das glaube ich, muss man schon ganz klar noch festhalten. Einfach. Ich bin gespannt, wo es in Zukunft hingeht. Ich meine, heuer sind auch wieder super starke Athleten vor Ort, es sind auch wieder super starke nicht vor Ort. Ich glaube, das Problem generell oder das Dilemma ist ein bisschen, dass es einfach so viele Wettkämpfe gibt und auch, man tut sich schon schwer zu suchen, wo wirklich so die Creme de la Creme sozusagen ist. Es sind natürlich immer wieder die gleichen Rennen, aber wenn man halt auch mal was anderes will machen und nicht immer Lavaredo, nicht immer UTMB, dann tut man sich halt schon auch extrem schwierig. Und ich bin gespannt, ob auch die UTMB World Series jetzt explizit in meiner Situation irgendwann das System ein bisschen ändert, weil jetzt einfach über 50 Wettkämpfe sein. Man verliert sich auch so fast ein bisschen in der Fülle von Möglichkeiten. Und deswegen muss man da vielleicht ganz ein bisschen gezielt suchen. Und ich kann jetzt nur von meiner Situation, mir war das halt wichtig, ich wollte Rennen suchen das Jahr, wo ich einfach ich gegen die Besten laufen kann und wo ich wirklich sagen muss, ein sechster Platz beim Lavaredo, der bedeutet mir brutal viel, weil nicht meine Strecke, sehr, sehr gutes Feld, mit dem Sturz, was ich gehabt habe, einfach, happy.
Ja, wenn du jetzt, also du darfst jetzt träumen, ja, was sind so ganz große Ziele? Also ob die jetzt vielleicht immer hundertprozentig realistisch sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber was, wovon träumst du als Sportler? Was möchtest du noch erreichen in deiner Karriere?
Dass ich mit 80 noch mit der gleichen Freude auf dem Berg gehe wie heint. Und hoffentlich ein paar Enkelanmeter.
Und was so Ergebnisse, konkrete, zählbare Ergebnisse angeht?
Ich glaube, dass grundsätzlich, um wirklich erfolgreich im Sport zu sein, muss die Leidenschaft, darf nicht oder soll nicht auf nur auf den Run um Sekunden, heißt das oft, also das wirklich nur das wettkampforientierte Denken passieren, sondern es muss schon einen tieferen Grund geben, warum du das machst, damit du das auch langfristig machst. Es gibt viele, die, glaube ich, ganz kurzfristig auf einmal ja daher schießen, alles gewinnen und weg sein. So, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich will auch im Ultra so die Kontinuität über Jahre hinweg zeigen, dass was ich kann und wo ich mich verbessern kann und eigentlich immer wieder noch mehr streben, klar. Aber es liegt auf der Hand, ich will beim UTMB zeigen, was ich kann. Ich weiß, dass ich die Fähigkeiten habe, da einmal unter die ersten 10 zu laufen, wenn ich gesund bleibe, wenn ich weiter so hart arbeite. Ich will Reunion einmal laufen, ich will beim Stubai Ultra Trail als sehr, sehr technisches Rennen, das da bei mir ist, wenn es die Höhenwegstrecke hoffentlich noch lang gibt, einmal zeigen, was ich da auch noch kann. Da habe ich noch Reserven. Ich will in eiger Ultratrail nochmal laufen. Ich will sagen, dass ich es viel besser kann als der 8. Platz und das wirklich schlechte Rennen, das ich da gezeigt habe. Aber langfristig möchte ich anders erreichen.
Ja, finde ich sehr interessant, dass du da auch mehr so Prozessziele ja so definierst. Es geht mehr so um den Weg. Es ist jetzt total abgedroschen, aber es geht mehr um den Weg als dann das Ziel am Ende des Tages. Wir kommen langsam zum Ende, Philipp. Ich habe übrigens lange versucht, einen halbwegs lustigen Witz mit den Nachnamen Innerhofer und Außerhofer zu erfinden.
Ja, das ist...
Es bietet sich irgendwie an, aber fällt dir spontan einer ein?
Nein, aber das ist ja... Südtirol war da nicht sonderlich kreativ. Da war Innerhofer, Außerhofer, Hofer und dann Oberkirchler, Unterkirchler und Kirchler. Ja. Also das ist so... Ich glaube, der Entwicklung, da war der Hof und dann, was innen und außen war und oben und unten war. Und das ist halt so irgendwie, glaube ich, ein bisschen, dann dazu geführt.
Ich habe selbst ChatGPT gefragt, aber irgendwie da kam auch nichts so richtig Lustiges raus. Also egal, überlassen wir das Witze machen vielleicht lieber anderen. Philipp, danke für das Gespräch. Das war sehr interessant. Dir alles Gute natürlich für das Erreichen deiner Ziele, die du eben so schön beschrieben hast. Und dann hoffentlich bis bald mal wieder.
Vielen, vielen Dank. Danke fürs offene Ohr. Mit voller Freude auf das Gespräch und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
Alles klar. Danke dir. Ciao.
Danke, ciao.